Manchmal entsteht in Gemeinden Misstrauen, weil Entscheidungen von Leitenden falsch gedeutet werden, aus Rücksicht wird ein Besuch verschoben, und schon steht der Verdacht im Raum, jemand sei wankelmütig oder hart. Genau in eine solche Situation hinein schreibt Paulus an die Korinther. Er öffnet sein Herz und macht sichtbar, wie ein Mensch handelt, der nicht aus verletzter Seele reagiert, sondern in der Gegenwart Christi steht, seine Liebe ernst nimmt und zugleich die unsichtbaren Angriffe des Bösen nicht unterschätzt. In der Gegenwart Gottes leben statt aus der Seele handeln. Paulus steht in 2. Korinther nicht als unnahbarer Apostel vor uns, sondern als ein Mensch, dessen Inneres vor Gott geöffnet ist. Wenn er sagt, ich aber rufe Gott zum Zeugen an gegen meine Seele, dass ich, um euch zu schonen, noch nicht nach Korinth gekommen bin, schaut er nicht zuerst auf die Missverständnisse in Korinth, sondern auf Gottes Angesicht. Er legt sein eigenes Inneres auf den Prüfstand des göttlichen Zeugnisses, wenn seine Entscheidung, nicht zu kommen, nur aus verletztem Stolz oder gekränkten Gefühlen entsprungen wäre, müsste Gott selbst gegen ihn aussagen. So ernst nimmt er die Gefahr, aus der Seele, aus Launen, Stimmungen, Verletzungen, zu handeln. Sein Trost ist nicht, dass er sich subjektiv richtig fühlt, sondern dass Gott sein Zeuge ist. In Vers 23 berief sich Paulus auf Gott als Zeugen gegen seine Seele. Das bedeutet, dass er Gott in negativer Weise als Zeugen für sich anrief. Hier scheint Paulus zu sagen, Brüder in Korinth, ich habe nicht in der Seele gehandelt. Wenn ich das getan hätte, würde Gott gegen mich zeugen. Ich bin kein Mensch, der in der Seele lebt und in der Seele handelt. Ich habe nicht in der Seele den Entschluss gefasst, zu euch zu kommen. Wenn das meine Situation gewesen wäre, wäre Gott ein Zeuge gegen mich. Damit zeichnet sich eine stille, aber entscheidende Linie im Leben mit Gott ab, die Seele bleibt wichtig, aber sie sitzt nicht am Steuer. Paulus kennt Traurigkeit, Angst, Enttäuschung, er verschweigt seine inneren Kämpfe nicht, aber er lässt sie nicht seine Entscheidungen bestimmen. Sein Umgang mit der Gemeinde ist geprägt von Schonung und Rücksicht, und doch bleibt er vor Gott transparent. So erinnert er an Josef in 1. Mose, der betrogen und verkauft wurde, doch am Ende zu seinen Brüdern sagen konnte, was ihr zum Bösen gedacht habt, hat Gott zum Guten gedacht. Ein solches Wort ist unmöglich, wenn ein Mensch in Bitterkeit gefangen bleibt, es wächst in einem Herzen, das gelernt hat, die eigene Verletztheit unter Gottes Blick zu bringen. Wo unser inneres Erleben vor Gott ans Licht kommt, wird Raum frei, Beziehungen nicht mehr aus gekränktem Ich, sondern aus dem Geist zu gestalten, mit Wahrhaftigkeit und Milde zugleich. Diese Haltung verändert das Miteinander in der Gemeinde. Paulus verzichtet auf harte Maßnahmen, obwohl er die Autorität dazu hätte, wie er an anderer Stelle schreibt, was wollt ihr? Soll ich mit der Rute zu euch kommen oder in Liebe und im Geist der Sanftmut? Er wählt den Weg der Sanftmut, nicht aus Konfliktscheu, sondern aus einer vor Gott geklärten inneren Haltung. Darum kann er zugleich entschieden und schonend, klar und barmherzig sein. Wenn Entscheidungen in der Gemeinde aus gekränkter Ehre, aus ungereifter Emotion oder aus dem Bedürfnis, sich selbst zu schützen, getroffen werden, wächst Misstrauen. Wo sie aus einem geübten, auf Gott ausgerichteten Geist kommen, entsteht Vertrauen, auch dann, wenn sie schwer zu akzeptieren sind. Wer so leben möchte, braucht nicht zuerst mehr Selbstbeherrschung, sondern einen vertieften Umgang mit Gottes Gegenwart. In den Spannungen des Alltags und in den Verletzungen, die uns andere zufügen, steht die leise Einladung Gottes, unsere Seele nicht zu verstecken, aber ihr auch nicht die Herrschaft zu überlassen. Wenn wir mit unseren inneren Bewegungen vor ihn treten, gewinnt Jesus Raum, unsere Reaktionen zu reinigen, zu korrigieren und zu durchdringen. Daraus wächst eine Freiheit, Menschen nicht nach dem Maß unserer Wunden zu behandeln, sondern nach dem Maß der Barmherzigkeit, die wir selbst empfangen haben. Und mitten in ungelösten Konflikten kann die Gewissheit reifen, Gott ist mein Zeuge, nicht um mich zu rechtfertigen, sondern um mein Herz zu klären und meine Schritte in sein Licht zu stellen. Ich aber rufe Gott zum Zeugen an gegen meine Seele, dass ich, um euch zu schonen, noch nicht nach Korinth gekommen bin. Was wollt ihr? Soll ich mit der Rute zu euch kommen oder in Liebe und im Geist der Sanftmut? Diese Perspektive ermutigt, auch im Schmerz nicht bei der eigenen Seele stehen zu bleiben. Gerade dort, wo Missverständnisse, Zurückweisungen oder enttäuschte Erwartungen die Oberhand zu gewinnen scheinen, lädt der Herr ein, ihn zum Zeugen zu rufen, nicht um andere anzuklagen, sondern damit er unser eigenes Inneres erhält. In dieser Gemeinschaft gereift, können wir Menschen begegnen, ohne ihre Schuld zu verharmlosen und ohne unsere Verletzung zur heimlichen Norm zu machen. So wird das Leben vor Gottes Angesicht zur Quelle einer Liebe, die zugleich wahrhaftig, klar und überraschend sanft ist. Rufen und beten, den Geist im Gespräch mit Gott üben. Zwischen einem Gebet, das nur aus gesprochenen Worten besteht, und einem Gebet, das unser Innerstes vor Gott öffnet, liegt eine unsichtbare, aber tiefe Kluft. Paulus ruft Gott als Zeugen an und zeigt damit, dass sein Verhältnis zu Gott nicht nur in festgelegten Formulierungen besteht. Er wendet sich mit seinem ganzen Wesen an ihn, mit einer Dringlichkeit, die über höfliche religiöse Sprache hinausgeht. Wenn Jesus sagt, Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen im Geist und in Wahrhaftigkeit anbeten, beschreibt er genau diese Wirklichkeit. Gebet ist nicht zuerst eine geistliche Leistung, sondern eine Begegnung, in der unser Geist auf Gottes Geist antwortet. Die Wörter können schlicht sein, manchmal nur ein O Vater oder Herr Jesus, und gerade dadurch gewinnt das Gebet an Echtheit. Gott anzurufen bedeutet nicht nur, zu Gott zu beten oder ihn zu bitten, etwas für uns zu tun. Zu sagen, O Gott oder O Vater, ist nicht einfach nur beten, es ist, Gott anzurufen. Viele Christen heute haben keinen anrufenden Geist, keinen starken Geist, in dem sie Gott anrufen. Viele Beter kennen die Erfahrung, dass Lippen und Gedanken beschäftigt sind, das Herz aber fern bleibt. Ein anrufender Geist, ein innerer Mensch, der gelernt hat, Gott direkt anzureden, durchbricht diese Distanz. Ein leises Rufen aus der Tiefe, mitten im Alltag, kann die innere Aufmerksamkeit sammeln und neu auf die Gegenwart Gottes ausrichten. Dieses Rufen muss nicht laut sein, es darf auch nur in der Stille des Herzens geschehen, aber es ist bestimmt, es sucht nicht einfach eine vage Hilfe von oben, sondern wendet sich dem lebendigen Du Gottes zu. So bekommt auch unser Nachdenken, unsere Entscheidungsfindung, unsere Traurigkeit eine andere Farbe, weil sie nicht mehr in einem inneren Monolog kreisen, sondern in ein Gespräch mit dem Vater hineingenommen werden. Paulus' Beispiel zeigt darüber hinaus, wie dieses Rufen Gottes Licht in konkrete Lagen bringt. Er ruft Gott nicht nur irgendwie an, sondern in einer sehr praktischen Frage, war sein Wegbleiben von Korinth Liebe oder Flucht? Indem er Gott als Zeugen anruft, lässt er sein Motiv prüfen. Solches Gebet bewahrt vor Selbsttäuschung. Das Herz kann sich leicht Ausreden zurechtlegen, die fromm klingen, aber letztlich das eigene Ich sichern. Dort, wo unser Gebet sich nicht mit frommen Formeln begnügt, sondern Gott ausdrücklich einlädt, Zeuge unseres Innersten zu sein, entsteht Raum für Korrektur und zugleich für tiefen Trost. Ein Geist, der so geübt wird, verliert die Angst vor der Wahrheit, weil er spürt, dass der, der prüft, derselbe ist, der hält. Mit einem solchen Verständnis wird Gebet nicht zu einer zusätzlichen Pflicht, sondern zu einem Atemholen der Seele in Gottes Nähe. Das schlichte Rufen nach Gott, auch mitten in Routine und Müdigkeit, lässt die harten Konturen des Alltags nicht verschwinden, aber es setzt sie in ein anderes Licht. Wer lernt, im Geist mit Gott im Gespräch zu bleiben, entdeckt, dass viele Entscheidungen, die früher aus bloßer Gewohnheit, aus Druck oder aus verletzter Empfindlichkeit getroffen wurden, in eine andere Freiheit hineinkommen. Und selbst wenn Worte fehlen, bleibt die Hoffnung, dass der Geist selbst mit unaussprechlichem Seufzen für uns eintritt und unser schwaches Rufen mit der starken Treue Gottes verbindet. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen im Geist und in Wahrhaftigkeit anbeten. Und ich, als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Diese Sicht auf das Rufen und Beten ermutigt, den Kontakt zu Gott nicht an äußere Formen oder besondere Zeiten zu binden. Ein kurzer, ehrlicher Ruf aus dem Herzen kann eine verschlossene Situation öffnen, eine verfahrene Gedankenwelt unterbrechen, eine stille Verzweiflung in ein getragenes Warten verwandeln. Wer sich im Alltag erlaubt, Gott anzureden, in Freude, in Stress, in Ratlosigkeit, wird nicht automatisch alle Antworten finden, aber er bleibt nicht mehr allein mit sich selbst. Schritt für Schritt wächst ein innerer Ort, an dem das Gespräch mit Gott selbstverständlich wird und in dem sein Geist unsere Fragen, Ängste und Entscheidungen in eine größere Geschichte der Treue hineinwebt. Zarte Liebe in der Gemeinde und Wachsamkeit gegenüber Satan. In der Weise, wie Paulus mit einem fehlgegangenen Bruder und mit der ganzen Gemeinde umgeht, wird eine seltene Verbindung sichtbar, zarte Liebe, klare Wahrheit und wache Nüchternheit. Er erinnert die Korinther daran, unter welchen inneren Umständen er geschrieben hat, denn aus vieler Drangsal und Herzensangst schrieb ich euch unter vielen Tränen, nicht damit ihr betrübt würdet, sondern damit ihr die Liebe erkennt, die ich in überströmendem Maß zu euch habe. Seine Worte waren scharf, aber nicht hart. Sie sind aus einem Herzen gekommen, das mitgetragen hat, was es ansprechen musste. Tränen und Drangsal sind für ihn kein Gegensatz zur apostolischen Autorität, sondern ihr verborgener Nährboden. So wird Korrektur nicht zum kalten Urteil, sondern zum Ausdruck einer Liebe, die bereit ist, den Schmerz der anderen mitzuertragen. In Vers 4 sagt Paulus, denn aus vieler Drangsal und Herzensangst schrieb ich euch unter vielen Tränen, nicht damit ihr betrübt würdet, sondern damit ihr die Liebe erkennt, die ich in überströmendem Maß zu euch habe. Diese Liebe bleibt dennoch nicht unbestimmt. Der betreffende Bruder hat schwere Schuld auf sich geladen und Paulus unterstützt die notwendige Zucht der Gemeinde. Doch er zeichnet eine Grenze, die Strafe, die von der Mehrheit auferlegt worden ist, ist für den Betreffenden ausreichend. Wo das Maß überschritten wird, droht etwas anderes, damit nicht etwa ein solcher von übermäßiger Traurigkeit verschlungen wird. Hier wird das Herz des Hirten sichtbar. Sünde wird nicht relativiert, aber der Mensch hinter der Schuld geht nicht verloren. Vergebung, Ermutigung und erneute Bestätigung der Liebe sind keine Zugeständnisse an die Schwäche, sondern Ausdruck dessen, was das Evangelium in der Tiefe meint, Wiederherstellung der Gemeinschaft, nicht bloß Wiederherstellung der Ordnung. Darum kann Paulus sagen, nicht dass wir über euren Glauben herrschen, sondern wir sind Mitarbeiter an eurer Freude, denn ihr steht durch den Glauben. Genau an diesem Punkt weitet sich sein Blick auf die unsichtbare Ebene. Wenn er schreibt, damit wir nicht vom Satan übervorteilt werden, denn seine Gedanken sind uns nicht unbekannt, zeigt er, dass hinter menschlichen Konflikten immer auch ein geistlicher Kampf steht. Der Böse sucht die Momente, in denen Verletzungen, Unversöhnlichkeit oder auch fromme Härte unbewusst die Führung übernehmen. Eine Gemeinde, die zwar Sünde ernst nimmt, aber den Gefallenen nicht aufrichtet, öffnet dem Ankläger eine Tür. Ebenso gefährlich ist eine Gemeinschaft, die unter dem Etikett der Liebe alles zudeckt und damit den Boden für heimliche Zerstörung bereitet. Paulus' Wachsamkeit besteht darin, beides zu durchschauen, die Gefahr der Verwässerung und die Gefahr der gnadenlosen Strenge. In diesem Zusammenspiel von Liebe und Klarheit, Barmherzigkeit und Nüchternheit wird etwas von Christus selbst sichtbar. Er ist der, dessen Wahrheit nicht rettungslos entlarvt, sondern heilend ans Licht bringt und dessen Liebe nicht sentimental verharmlost, sondern zur Umkehr ruft. Wo eine Gemeinde sich in dieser Spannung führen lässt, wird sie zu einem Ort, an dem Wunden nicht verniedlicht und nicht verschwiegen, sondern mit dem Licht und der Zärtlichkeit Gottes berührt werden. Die Pläne des Bösen verlieren an Kraft, wenn Vergebung nicht bloß als Pflichtakt vollzogen wird, sondern als bewusster Schritt, die Geschichte eines Menschen nicht von seiner schlimmsten Stunde her zu definieren. So entsteht mitten in einer angefochtenen Welt ein Raum, in dem Freude und Heiligkeit, Ernst und Trost nebeneinander bestehen können, getragen von der Gegenwart dessen, der seine Gemeinde nicht der List des Feindes überlässt. Denn aus vieler Drangsal und Herzensangst schrieb ich euch unter vielen Tränen, nicht damit ihr betrübt würdet, sondern damit ihr die Liebe erkennt, die ich in überströmendem Maß zu euch habe. Damit wir nicht vom Satan übervorteilt werden, denn seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. Diese Sichtweise lädt ein, Konflikte und Verletzungen in der Gemeinde nicht nur auf der sichtbaren Ebene zu betrachten. Hinter jeder harten Haltung, hinter jeder Bitterkeit und hinter jedem übergangenen Unrecht steht die Frage, welchem Geist wir Raum geben. Wo die Liebe Christi unser Herz erreicht, wächst die Bereitschaft, Schuld klar zu benennen und dennoch nicht beim Versagen eines Menschen stehen zu bleiben. Vergebung wird dann nicht zu einem schnellen Schwamm drüber, sondern zu einem Weg, auf dem Gott zerbrochene Beziehungen neu gestaltet. In dieser Haltung verliert Satan an Macht, weil seine stärkste Waffe, die Anklage, an der Barmherzigkeit scheitert, die uns in Christus begegnet ist. Herr Jesus Christus, danke, dass du uns in Paulus ein Beispiel eines Menschen zeigst, der nicht aus verletzter Seele lebt, sondern im Licht deines Angesichts handelt. Richte unseren Blick weg von unseren Launen und Ängsten hin zu deinem liebevollen Blick, der uns führt, korrigiert und tröstet. Lehre uns, dich im Geist anzurufen, damit unsere Gebete nicht leerer Klang bleiben, sondern Ausdruck eines lebendigen Herzens vor dir sind. Lass deine zarte, zugleich heilige Liebe unsere Beziehungen in der Gemeinde durchdringen, damit Zurechtweisung, Vergebung und Ermutigung von dir herkommen und zerstörte Gemeinschaft wiederhergestellt wird. Bewahre uns vor den verborgenen Plänen des Bösen und erfülle uns mit der Freude des Glaubens, die aus deiner Gegenwart fließt. Amen.